vom Johannesevangelium haben wir heute schon zwei Textabschnitte gehört. Und wir haben vorhin Johannes 15 aufgeschlagen gehabt und da möchten wir auch heute die Predigt davon hören, aus Johannesevangelium Kapitel 15. Johannesevangelium Kapitel 15, haben wir schon die Verse 9 bis 17 gehört und ich möchte noch die Verse 1 bis 8 mit uns lesen. Johannesevangelium, die Verse 1 bis 8, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Hier sagt der Herr Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliches Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie das Rebschoss und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird ich's euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und meine Jünger werdet. Das Thema der heutigen Predigt heißt Frucht bringen. Das ist ja das Hauptthema, was wir hier aus Johannes Kapitel 15 entnehmen. Thema Frucht bringen. Ist vielleicht für die Schwestern und Frauen unter uns nichts ganz Neues, weil das erst neulich in der Frauenstunde auch Thema war. Aber ich denke, es ist nicht dasselbe. Gerade die Monate August, September und auch Oktober haben viel mit Frucht und Ernte zu tun. Gerade wenn man jetzt in die Natur rausschaut, jetzt werden überall die Früchte offenbar. Das liegt eben im Ablauf der Jahreszeit. Im Frühjahr, da wird gesät, im Sommer, Spätsommer und Herbst, da kann dann geerntet werden. Derzeit werden ja die Getreidefelder abgeerntet. Es ist interessant, wie rasch das vonstatten geht heutzutage. Die Mähdrescher waren in den letzten Tagen und Wochen bereits wieder stark im Einsatz und schnell ist der Acker wieder gepflügt und wird bald wieder neu angesät sein. Aber auch Obst und Gemüse kann in verschiedenen Regionen momentan geerntet werden. Und jeder Landwirt oder Gärtner erhofft sich natürlich auch in diesem Jahr reichliche Ernte, reiche Früchte. Auch beginnt man bereits Mitte oder Ende August in manchen Ländern, auch in Deutschland, mit der Traubenernte. In den Lebensmittelmärkten werden uns ja ohnehin bereits die Trauben aus den Südländern wie Italien, Frankreich, Spanien und vielen anderen Ländern angeboten. Und ich bin manches Mal darüber erstaunt und überrascht, wie groß doch auch Trauben sein können, die angeboten werden. Aus dem Alten Testament wissen wir ja auch von den 10 Kundschaftern, welche das Land Kanaan auskundschaften sollten, was die für große Trauben dort gesehen haben im Lande Kanaan. Sie schnitten da eine Rebe von einem Weinstock ab, mit einer Traube dran, welche man zu zweit auf einer Stange tragen musste. So kamen sie dann wieder zurück aus dem Land Kanaan. Erstaunlich. Also, liebe Geschwister, es ist wunderbar, wie unser Herr und Gott Dinge wachsen und gedeihen lässt, nach seinem Wohlgefallen. Und wenn wir nun in unseren heutigen Text hier hineinschauen, dann sehen wir, dass hierin das Thema Fruchtbringen nicht nur auf Pflanzen bezogen wird, sondern es wird auch auf Menschen bezogen. Auf jeden Menschen, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Und der Herr Jesus sagte damals zu seinen Jüngern, und er sagt es auch zu dir und zu mir heute noch, was wir hier in Vers 16 zum Beispiel lesen, nicht ihr habt mich erwählt. Ja, wir sagen immer, wir haben uns für Jesus entschieden. Ja, gut. Aber es geht eigentlich andersrum. Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So sagt der Herr. und gesetzt. Warum? Dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Und liebe Geschwister, aus dieser Aussage kommt schon etwas sehr, sehr Deutliches zum Ausdruck. Der Herr Jesus hat dich und mich erwählt. Und zwar, dass aus dir und mir etwas Herrliches zu seiner Ehre hervorgehen soll. Er möchte das aus dir hervorbringen und sehen, was letztendlich jeder Winzer, Gärtner und Landwirt sehen will. Ein Winzer oder ein Gärtner oder ein Landwirt, der setzt eine Pflanze ja nur aus einem einzigen Grund. Nämlich, um eines Tages etwas hervorsprossen zu sehen, etwas wachsen zu sehen. Um eines Tages Frucht zu sehen, welche man dann auch ernten kann. Ich bin darin überzeugt, es gibt mit Sicherheit keinen einzigen Landwirt, der im Frühjahr Weizen aussät oder Kartoffeln in die Erde steckt, der nicht im Sommer oder im Herbst Früchte davon ernten will. Es ist ja auch kein Winzer, der einen Weinberg anpflanzt, Weinstöcke setzt, diese pflegt und nicht eines Tages davon Frucht erwartet, dass er davon Trauben ernten kann. Und auf dieses Bild Weinstock und Trauben, da nimmt der Herr ganz besonders konkreten Bezug hier in Kapitel 15. Er sagt, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Frucht. Das sehen wir hier. Frucht ist da als unserem Herrn Jesus ein großes Anliegen. Vielleicht haben wir das nicht immer so ganz genau im Blickpunkt. Ah, der Herr, der hat mich erwählt und gesetzt, um Frucht zu bringen. Vielleicht ist das für manchen unter uns heute etwas Neues, das überhaupt mal zu hören. Unser kleinkariertes und auch unser egoistisches Denken ist hierbei eher geneigt zu sagen, ja, Hauptsache, der Herr Jesus hat mich errettet und ich weiß, wie ich von ihm geliebt. Ja, und manchmal darf ich vielleicht auf seine Herrlichkeit schauen. Wie ich lebe und was ich tue, das ist nicht so entscheidend. Natürlich sollen wir immer und ewig für die Errettung unseres geliebten Herrn, für das ewige Leben dankbar sein und auch dankbar bleiben, ganz sicher. Doch nach seinem Wort, nach dem Wort unseres Herrn und Retters, da gibt es überaus mehr. Unser Herr und Retter will, dass aus dir und auch aus mir, dass aus deinem und meinem Leben etwas hervorgeht, dass etwas fließt, ja, dass da etwas wächst. Es geht also nicht darum, nur neues und ewiges Leben zu haben, sondern es geht darum, eine fruchttragende Rebe zu sein am Weinstock. Es geht darum, Rebe am Weinstock zu sein. Und dass diese Rebe in Verbindung mit dem Weinstock steht und der Zufluss vom Weinstock her gewährleistet ist. Es geht darum, ob die Rebe am Weinstock bleibt, ob der Saft des Weinstockes in die Rebe überfließend ist und die Rebe letztendlich sich weiterentwickeln kann, auch Blätter hervorgehen können und ob sie dann auch Blüten ansetzen kann und ob aus den Blüten letztendlich auch Frucht heranwachsen und reifen kann. Liebe Freunde und Geschwister, wenn wir draußen in der Natur mal einen Weinstock sehen, ich denke, hier in München sieht man das nicht so oft, gelegentlich auch mal irgendwo an der Hauswand oder so. Aber wenn wir das sehen, dann sind wir eigentlich der Meinung, dass es doch das völlig Normale ist, dass dieser Weinstock Reben hat und dass aus diesen Reben Früchte hervorgehen, dass da im Spätsommer schöne Trauben hängen. Von der Natur denken wir, dass es normal ist. Wenn wir dagegen unser geistliches Leben in Betracht ziehen, dann würden wir dieses Bild vielleicht nicht in erster Linie für uns persönlich in Betracht ziehen. Jedoch sehen wir anhand der Heiligen Schrift, dass es für unser geistliches Leben sehr wohl ein Bild ist und dass es für unser geistliches Leben unbedingt erforderlich ist, dieses Bild in Betracht zu ziehen. Denn nach den Worten unseres Herrn Jesus ist dies das Normale für das Leben eines Gläubigen, dass er Frucht bringt. Unser Herr Jesus, der sagt in diesem Text, ich bin der wahre Weinstock, hier in Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Und er möchte Frucht an seinen Reben sehen. Das ist sein Anliegen. Er möchte Frucht an seinen Reben sehen. Und er sehnt sich auch danach. Und nun stellen wir uns heute Morgen zuerst die Frage, wie kommen wir eigentlich dazu, dass aus deinem und meinem, dass aus unserem Leben Frucht hervorgehen kann? Und ich denke, da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen. Da sollten wir mal nochmal so ganz an den Anfang vielleicht auch unseres Glaubenslebens gehen und an die Verkündigung des Evangeliums und mal kurz darauf zu sprechen kommen. Der erste Punkt ist deshalb die Frucht der Buße. Die Frucht der Buße. Damals zu Beginn, als das Evangelium verkündigt worden ist, ich denke an Matthäus 3, Vers 2, wir denken an Johannes den Täufer, der hat begonnen in der Wüste die Menschen aufzurufen und sein Aufruf, der begann damit Buße zu tun. Der Aufruf lautet Buße. Johannes der Täufer hat es bereits in der Wüste verkündigt, so tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. So hat es auch der Herr Jesus, ja der fleischgewordene Sohn Gottes, selbst verkündigt. Er sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Also tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und so haben es auch später die Apostel verkündigt, wie wir es dann auch von Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Ich möchte mal ganz kurz nachhaken, was heißt eigentlich Buße? Neutestamentlich finden wir im Grundtext das Wort Metanoia und das bedeutet Umkehr zu Gott und auch Änderung der Gesinnung. Änderung der Gesinnung. Wenn man dagegen ins Alte Testament hineinschaut und den hebräischen Begriff dafür anschaut, steht dort das Wort Schuf. Und wenn man das in Betracht zieht, dann erfahren wir, dass Buße noch viel mehr bedeutet als nur Umkehr und Sinneswandel. Sondern Buße beinhaltet nach dem hebräischen Wort Schuf den gesamten Lebenswandel. Den gesamten Lebenswandel. Nicht nur eine innere Neugesinnung. Das Wort Buße meint nicht nur einen inneren geistigen Vorgang, sondern hier ist der ganze Mensch mit einbezogen. Also eine gesamtheitliche Umkehr zu Gott, dem Herrn, kommt hierin zum Ausdruck. Ich habe mal kurz ins Rienecker Bibellexikon hineingeschaut, was dort dazu steht. Das Rienecker Bibellexikon sagt hierzu, die ganze Existenz des Menschen wendet sich Gott dem Herrn, also Jahwe, zu. Nicht nur ein Teil. Und das äußert sich im Gehorsam gegen Gottes Willen, im Vertrauen zu ihm, im Verzicht alles Widergöttlichen. Und nicht umsonst ruft Johannes der Täufer seine Zeitgenossen auf, so bringet nun Früchte, die der Buße würdig sind. Zuerst ruft er zur Buße auf und nachher sagt er zu den Leuten, so bringet nun auch Früchte, die der Buße würdig sind. Er sagt, wenn du zu Gott umgekehrt bist, so handle auch danach. Zeig es mit deinen Werken. Johannes, der ruft seine Zeitgenossen auf, der sagt es ihnen klar und deutlich. So bringen nun auch Früchte, die der Buße würdig sind. Und fanget nicht an, bei euch selbst zu sagen, ja, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Lukas 3, Vers 9, da sagt Johannes der Täufer, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ein jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn das Volk und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner zu ihm Lukas 3, Vers 12, und um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als was euch verordnet ist. Und es fragten ihn aber auch die Kriegsleute, Lukas 3, Vers 14, und sprachen: Und was sollen wir tun? Johannes der Täufer sprach zu ihnen: Misshandelt niemand, erhebet keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. In diesen Stellen, da sehen wir also sehr deutlich, dass aus der Buße nicht nur ein innerer Sinneswandel hervorgeht, sondern ein komplett neuer Lebenswandel hervorgehen soll, im Denken und im Handeln. Und hierbei müssen wir bedenken, dass Johannes der Täufer lediglich der Wegbereiter des Herrn Jesus war. Er hat ja nur die Buße gepredigt und die Taufe zur Buße vollzogen. Wie viel mehr sollte der Glaube und die Bekehrung zu unserem Herrn Jesus bei uns einen komplett neuen Lebenswandel hervorbringen, wenn ein Mensch sogar noch zusätzlich den Heiligen Geist von Gott bekommt? Das ist schon eine fragwürdige Angelegenheit, wenn jemand sagt, er hätte sich bekehrt und man findet keine Früchte der Buße in seinem Leben, überhaupt nicht sichtbar. Wenn bei jemandem keine Veränderung sichtbar wird, wenn er nichts ablegt von seinem vorherigen Leben, wenn kein innerer und äußerer Wandel da ist, dann muss man sich fragen, war das überhaupt eine Bekehrung? Liebe Geschwister, unser Herr und Gott, der möchte Früchte sehen, zunächst Früchte der Buße. Das ist das Erste. Und ich muss fragen, was sind das für Früchte der Buße, wenn alles beim Alten bleibt? Wenn man immer auf der Stelle stehen bleibt? Wenn man sich weder für Gottes Willen interessiert, noch danach anfängt zu handeln? Wo sind da Früchte zu finden? Natürlich wollen wir die Bekehrung nicht nur an Äußerlichkeiten festmachen. Da müssen wir natürlich auch sehr aufpassen. Doch, liebe Geschwister, es wird immer so sein, dass aus einer Bekehrung ein anderer Lebenswandel hervorgeht. Und wenn das nicht geschieht, dann stimmt was nicht. Natürlich gibt es auch Leute, welche Gottes Kinder geworden sind, und es hat sich auch schon dieses oder jenes in ihrem Leben verändert. Doch in vielen Lebensbereichen versperren sie sich fortlaufend gegenüber Gottes Wirken und das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, man gewöhnt sich so an seine Sünden und man fühlt sich ja vielleicht auch noch irgendwo drin wohl. Man möchte nicht so gern davon loslassen. Und schließlich tue ich ja auch niemandem was Böses, wenn ich in meiner Sünde verharre. So denkt man. Aber letztendlich tun wir nichts anderes, als Gott ins Angesicht schlagen und ihn beleidigen mit unseren Sünden. Wenn wir nicht davon ablassen, wenn wir nicht davon loslassen, wenn wir nicht umkehren. Man verharrt so schnell in der Verkehrtheit seines alten Wesens und seines alten Charakters. Vielleicht geht man nicht so ganz mit der Wahrheit um, pflegt noch manche Lügen. Man löst sich nicht von alten Bindungen, die bisher da waren. Man hängt weiterhin der Welt an. Man denkt wie die Welt. Man kleidet sich wie die Welt und man wandelt wie die Welt. Man hängt den Medien, den Vergnügungen und letztendlich auch den Lastern der Welt an. Und wisst ihr, was da im Allgemeinen geschieht? Wenn man nicht aufpasst, wird man vollends gänzlich mit der Welt fortgespült. Man entschuldigt sich vielleicht auch nicht bei den Menschen, mit denen man vielleicht Probleme hat, welche man belogen oder betrogen hat oder was es sonst noch alles gibt. Man verharrt in seinem alten, selbstsinnigen, egoistischen Wesen. Ein Seelsorger berichtet in einem Buch von einer Frau mit circa 60 Jahren, welche scheinbar niemals einen Durchbruch zu einem wirklich befriedigenden geistlichen Leben erlebt hatte. Und dieser Seelsorger berichtet, dass diese Frau zu ihm sagte: Ich habe einfach das Gefühl, mein Glaube führt zu nichts, außer dass ich ständig mit Schuldgefühlen zu kämpfen habe. Ich habe immer das Gefühl, dass Gott mit mir unzufrieden ist. Der Seelsorger ging mit der Frau einige Möglichkeiten durch, woran das liegen könnte. Dass diese Frau immer mit Schuldgefühlen umgeht und immer zu kämpfen hat, dass Gott nie mit ihr zufrieden sein könnte. Der Seelsorger ging mit dieser Frau einige Möglichkeiten durch, woran das liegen könnte. Bis er sie dann fragte, nach dem Abklopfen verschiedener anderer Fragen, ob es nicht sein könne, dass sie einer bestimmten Person nicht vergeben könne. Mit dieser Frage hatte diese Frau überhaupt nicht gerechnet. Und es hat sie getroffen wie ein Pfeil. Bei einem weiteren Gespräch kam es dann zum Vorschein, dass bei ihr tiefe Gefühle der Bitterkeit gegen ihre eigene Mutter vorhanden waren. Sie konnte über Jahre ihrer eigenen Mutter nicht vergeben, weil da irgendwelche Verletzungen da waren. Und ihr war es nicht bewusst, dass dies ihr ganzes Glaubensleben gelähmt hatte und dass sie sich damit letztendlich auch schuldig gemacht hatte vor Gott. Wie gut war es doch, dass diese Sache nun durch das Gespräch mit dem Seelsorger aufkam. Es war eine sehr, sehr schmerzliche Angelegenheit für diese Frau. Doch nun hatte sie dieses Versagen vor Gott bekannt und war nun bereit, ihrer Mutter endlich zu vergeben. Und als dies geschehen war, da konnte sie wieder aufatmen, da war sie erleichtert. Und die Funkstille zwischen Gott und ihr und all die Schuldgefühle, die waren weg, die waren wie weggeblasen. Und liebe Geschwister, da müssen wir uns selber, da muss sich mal jeder auch bei uns gründlich hinterfragen, wo sind vielleicht noch manche Dinge, wo ich nicht bereinigt habe vor dem lebendigen Gott, die ich immer so mit mir weiterschleppe und herumtrage? Oder wo sind unbereinigte Verhältnisse? Und wo komme ich nicht richtig vorwärts im Glaubensleben, weil ich mich vielleicht solche Dinge lähmen? Wo habe ich keine Freude im Glaubensleben, weil ich solche Dinge mit mir herumschleppe? Es können auch ganz andere Dinge sein. Wenn wir nicht entsprechend umkehren und keine Früchte der Buße vorhanden sind, da frage ich uns, wie kann sich dann jemals unser Glaubensleben richtig entfalten? Wenn man nicht bereit ist, von ganzem Herzen mit allem, was man ist und hat, zu Gott umzukehren und in seinen Wegen zu wandeln, dann wird man das Glaubensleben aller Wahrscheinlichkeit immer nur als eine schwere Last und als eine Bürde empfinden. Aber ich frage uns an dieser Stelle, hat uns der Herr Jesus das Glaubensleben, sein Wort Gottes und die Kindschaft gegeben, damit wir rumlaufen wie so Lastenträger? Und dass er uns immer mit einer schweren, schweren, schweren Last herumlaufen lassen will und mit einer großen Bürde? Nein, das hat er nicht getan. Wenn wir den Willen Gottes suchen und ihn von Herzen tun, wenn wir an unseren Herrn Jesus und an seine Verheißungen glauben, liebe Geschwister, dann kommt in unser Leben eine überfließende Fülle hinein. Und das ist nicht Theorie, das ist Wahrheit. Das kann man real erleben. Also der erste Punkt, Früchte der Buße. Im zweiten Punkt, da gehen wir ein bisschen weiter, da gehen wir in unser momentanes Glaubensleben, Frucht bringen in Geduld. Ich denke, Früchte der Buße, die sind relativ schnell erkennbar. Vielleicht auch, wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt und eine radikale Wendung vollzieht, das wird sofort jedem sichtbar. Das kann man von außen hin sehr schnell auch beobachten. Doch wenn es um Früchte in unserem bestehenden Glaubensleben geht, dann können wir es oftmals persönlich auch sehr schwer einschätzen. Geht nun aus meinem Leben Frucht heraus oder geht keine Frucht hervor? Manches Mal, da sehen wir überhaupt nichts. Und es ist auch oft so, und das kann ich auch in meinem persönlichen Glaubensleben bestätigen, Gott zeigt uns die Frucht oft nicht sofort. Manches Mal, da denken wir, da tut sich nichts und da sieht man nichts. Und nachher sieht man, ah, da hat sich ja schon lange was getan. Nur durfte ich es bisher nicht sehen. Vielleicht würden wir auch zu schnell stolz werden, das könnte auch sein. Und wenn wir beständig auf der Suche nach Frucht sind oder ständig nur Frucht sehen wollen, sobald wir vielleicht mal ein bisschen im Herrn gelebt haben und was wir ihn getan haben, dann werden wir wahrscheinlich auch sehr schnell enttäuscht sein. Wie anfangs erwähnt, ist es für uns enorm wichtig zu wissen, dass aus unserem Leben Frucht hervorgehen soll. Wie der Jesus gesagt hat, ich habe euch erwählt und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringet. Jedoch wird es problematisch, wenn wir die ganze Zeit in unserem Leben irgendwelche Frucht sehen wollen. Wir sehen einfach zunächst keine. Denn wir wissen, dass auch die Früchte des Feldes, die sind nicht sofort da. Wenn der Landwirt heute seinen Weizen ansät und er kommt morgen und möchte hier Frucht sehen, dann kann er lange drauf warten. Nö, das geht so schon mal ein paar Monate. Das ziehen mal 4-5 Monate ins Land, bis mal dann die Ernte soweit ist. Also Frucht, das muss man auch abwarten können in Geduld. In unserem Glaubensleben, da kann sich Frucht erst nach jahrelanger harter Arbeit zeigen. Und nicht umsonst sagt der Herr Jesus in dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden, dass diejenigen, welche das Wort in einem feinen und guten Herzen aufgenommen haben, Frucht bringen in Geduld. Das hat also viel damit zu tun, ob ich das Wort Gottes entsprechend in mein Herz reinlasse und ob es da sein Werk tun kann. Ob ich auch das bewahre in meinem Herzen, was ich zum Beispiel aus der Predigt mitnehme. Oder ob ich halt ein Hörer bin in der Predigt und nachher als vergesslicher Mensch wieder hinausgehe. Ja, da geht wieder in den Alltag und lebt wieder sein Ding. Dann betrügen wir uns selbst, liebe Geschwister. Welche das Wort Gottes in einem feinen und guten Herzen aufgenommen haben, die bringen Frucht in Geduld, sagt der Jesus. Die halten daran fest und die glauben an die Zusagen des Herrn. Und die wissen, der Herr wird sein Werk tun. Nicht umsonst hat man schon von manchen Glaubensgeschwistern gehört, die sagten, schau nicht auf deine Frucht, sondern auf deinen Wandel. Schau nicht auf deine Frucht, sondern auf deinen Wandel. Die Frucht wird dich nämlich dann automatisch begleiten. Wenn wir entsprechend mit dem Herrn wandeln, dann wird auch die Frucht bestimmt nicht ausbleiben. Ich habe so ein kleines Büchlein zu Hause von William MacDonald. Der hat so ein Buch auch, der hat ja viel über Nachfolge geschrieben, unter anderem auch dieses Büchlein Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Und da schreibt er unter anderem, dass Christen heutzutage oftmals sehr bequem und undiszipliniert sind. Er sagt, dass Christen heute eher den Weg des geringsten Widerstandes gehen, anstatt den Anforderungen des Wortes Gottes nachzukommen. Und hierbei sagt er, indem wir ständig den verwöhnten, süßen Begierden des Fleisches nachgehen, können wir sehr wohl den Schmerz vermeiden. Denn die Müdigkeit, der Hunger oder mangelnder Komfort mit sich in der Nachfolge bringen. Weiter sagt er, wenn wir uns jedoch damit abmühen, unser Leben möglichst angenehm zu gestalten, werden wir unfruchtbar und seicht. Ich denke, da kann man wirklich einen Haken dahinter machen. Das wird sicherlich so sein. Wenn wir uns damit abmühen, unser Leben möglichst angenehm und bequem zu gestalten, werden wir unfruchtbar und seicht. William MacDonald spricht sich für die unbedingte Notwendigkeit von Disziplin im Glaubensleben aus, wenn es fruchtbar sein soll. Das heißt, wir sollen am Worte Gottes festhalten und in der Verbindung unseres Herrn wir sollen am Worte Gottes festhalten und in der Verbindung unseres Herrn bleiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn in unserem Leben Frucht entstehen soll. Doch wir wollen noch einmal zu den Aussagen unseres Herrn Jesus zurückkommen. Er sagt hier in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Liebe Geschwister, dann da gibt uns der Herr Jesus seine Grundvoraussetzung weiter. Oder man kann auch sagen, ein Geheimnis. Das ist ein Stück weit auch ein Geheimnis, weil es nach außen hin nicht immer sichtbar ist. Das Geheimnis, Frucht zu bringen, Er sagt, ich bin der Weinstock. In Vers 1 sagt er sogar, ich bin der wahre Weinstock. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was hat nun die Rebe zu tun, damit Frucht aus ihr hervorgehen kann? Das ist eigentlich für jeden ganz leicht zu erklären. Natürlich nichts anderes als am Weinstock zu bleiben, das sagte der Jesus hier schon. Sie muss also ständig in Verbindung zum Weinstock stehen. Sie muss ihre Nahrung und ihren Saft ständig aus dem Weinstock beziehen. Sie muss immer aus dem Weinstock hervorziehen. Sie muss sich immer vom Weinstock her nähren. Wenn die Rebe vom Weinstock abgekapselt ist, oder wenn sie vom Weinstock getrennt ist, dann sieht die Rebe vielleicht noch kurze Zeit noch ganz gut aus. Oder wenn man auch hier mal so einen Ast wegmachen würde, der würde sicherlich nur ein paar Tage genauso grün aussehen, da würde man keinen Unterschied sehen. Aber im Laufe der Zeit, da wird sich eine Dürre einstellen. Dann im Laufe der Zeit wird sie austrocknen. Es fehlt dann am nötigen Zulauf aus dem Weinstock. Und es wird deshalb auch völlig unmöglich sein, dass irgendwann noch aus solch einem Zweig, aus solch einer Rebe Frucht hervorgehen kann. Völlig unmöglich. Nein, es ist vorprogrammiert, dass die Rebe wirklich absterben wird. Es gibt ja auch nicht wenige Kinder Gottes, die denken, wenn ich letzte Woche ganz eng mit dem Herrn gegangen bin und in enger Verbindung stand, dann wird es für mich diese Woche auch so mal reichen, ohne mit ihm so eng in Verbindung zu sein. Oder wenn ich letzte Woche im Gottesdienst war, dann brauche ich ja nicht schon wieder diesen Sonntag gehen. Oder es gibt Kinder Gottes, die meinen, wenn sie sich taufen lassen oder getauft lassen haben, dann haben sie es geschafft und können sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Andere gehen vielleicht auf Seminare oder auch in Bibelschulen und meinen, sich anschließend zur Ruhe setzen zu können. Ach, jetzt habe ich ja so viel von Gottes Wort gehört. Jetzt brauche ich das zunächst mal nicht mehr. Doch, liebe Geschwister, wer so denkt, der irrt gewaltig. Wir können es uns niemals leisten, uns auf vergangene Leistungen oder Siege im geistlichen Leben auszuruhen. Niemals! Nicht einmal, wenn ich gestern ganz eng mit dem Herrn gegangen bin oder über Nacht, dann kann ich nicht sagen, heute kann ich mich darauf ausruhen. Nein. Jeder Tag zählt. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Ob wir den Saft aus dem Weinstock ziehen oder ob wir uns abkapseln. Ob wir uns dem Herrn hingeben, mit ihm eine enge Beziehung pflegen oder nicht. Liebe Geschwister, wenn wir das nicht tun, das sagt der Herr Jesus hier voraus, dann sind wir vom Austrocknen bedroht. Absterben. Frage: Wie willst du irgendetwas tun, das von bleibendem Wert ist und Frucht hervorbringen soll, wenn du nicht in ihm bleibst? Wo es doch der Herr Jesus hier ganz klar sagt: Getrennt von mir bzw. ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, vielleicht sehen manche Dinge nach außen hin recht toll aus. Es gibt auch Christen, die stürzen sich von einer Aktivität in die andere. Das kann auch im Gemeindebau so sein. Da macht man Programme und Aktivitäten noch und nöcher. Heute gibt es auch die tollst erdachten menschlichen Programme, um irgendetwas für den Herrn zu erreichen oder auch um Gemeinde zu bauen. Alles andere, nur sich nicht dem Herrn hingeben, kommt da in Frage. Doch die Frage besteht hierin, ob es am Ende ein Werk eigener Kraft und Aktivitäten ist, ob es wirklich echt ist, oder ob es nur den Anschein hat, echt zu sein. Ob echte geistliche Frucht daraus hervorgeht, oder ob es was aus eigener Kraft war. Was heißt es eigentlich ganz konkret, in ihm zu bleiben? Ja, zunächst können wir sehen, es heißt, in seiner Verbundenheit zu bleiben. Es ist ja unendlich wichtig, in seiner Verbundenheit zu bleiben. Und das heißt unter anderem auch, dass wir täglich eine Zeit haben, worin wir in Ruhe das Wort Gottes lesen können und auch beten können. Wer sich in der Nachfolge auskennt, der weiß, dass ich hier von der stillen Zeit rede. Und liebe Geschwister, die stille Zeit ist ein wesentlicher Faktor, ein unverzichtbarer Faktor, um in ihm zu bleiben. Wenn ich mir nicht täglich eine Auszeit nehme, und ich weiß, das ist für manche schwer, die auch hier unter uns sind, wenn man Familie hat oder wenn man Schichtarbeit hat oder wenn ständig irgendetwas los ist, da mal wirklich zur Ruhe zu kommen, sicherlich nicht immer einfach. Aber man muss vielleicht bestimmte Zeiten festlegen, das auch seiner Familie sagen. Morgens zwischen 6 und 7 oder 6 und halb 7, da möchte ich nichts von niemandem hören. Da ist meine stille Zeit und der Ehemann macht sie vielleicht am Abend oder später. Aber das sollte sich jeder herausnehmen. Und das ist nicht egoistisch, sondern das brauchen wir. Wir brauchen die Verbindung zu unserem Herrn. Stille Zeit. Am besten ist es natürlich früh morgens, wo ohnehin noch alles still ist, wo der Alltag noch nicht hereingebrochen ist, wo wir ihm auch noch die ganzen Dinge hinlegen können, die am Tag bevorstehen. Anhand der Bibel und auch anhand von vielen Biografien sehen wir, dass die Zeit am frühen Morgen allgemein die bessere ist. Man kann einfach dem Herrn den ganzen Tag hinlegen und man geht aus der stillen Zeit heraus in den neuen Tag hinein. Es ist also sehr, sehr wichtig, aus der stillen Zeit, aus der Verbindung mit dem Herrn in den Tag hineinzugehen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sich irgendwo zurückziehen kann, dass man irgendwo seinen Platz der stillen Zeit hat. Wir wissen, der Herr Jesus, der ging oft hinaus an einsame Orte, um zu beten, um Ruhe zu haben, um mit dem Vater in Verbindung zu sein. Er hat sich oft losgerissen von der Menge. Und wir brauchen einen Platz, wir brauchen einen Ort, wo wir ungestört mit unserem Herrn und Gott in Verbindung sein können, wo wir sein Wort lesen können, wo wir auch darüber nachdenken können, wo man auch laut beten kann, ja, und wo man vielleicht auch weinen kann. Liebe Geschwister, nicht umsonst sagt der Herr Jesus, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Worte Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, dann nehmen wir Gottes Wort auf. Wir nehmen die geistliche Nahrung auf, die wir so dringlich brauchen. Etwas unendlich Wertvolles. Ja, wir sehen in der Bibel einen Liebesbrief von dem lebendigen Gott. Es ist eine Liebesbeziehung. Ein Liebesbrief an dich und an mich. Und wir müssen das Wort Gottes regelrecht aufnehmen. Ja, wir müssen es kauen und auch verdauen. Wir müssen uns dabei auch Klarheit verschaffen, wenn wir die Bibel lesen. Dass wir es mit einer Person zu tun haben und dass wir hierin dem Autor selbst begegnen möchten. Und das ist Gott selbst. Ja, und wir dürfen es auch aussprechen, wie Samuel, als ihn Gott gerufen hatte: Rede, Herr, dein Knecht hört. Jetzt habe ich mich zurückgezogen, jetzt bin ich in der Stille und jetzt, Herr, rede du bitte zu mir. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und während wir das Wort Gottes lesen, erwarten wir, dass Gott uns darin etwas vermitteln will, dass er uns darin anspricht und dass er uns darin Weisung gibt und dass er auch in unsere persönlichen Lebensstände hineinspricht. Und zudem erwartet unser Herr und Gott, dass wir mit ihm auch sprechen, dass wir mit ihm in Verbindung gehen. Er ist ja eine lebendige Person. Wir dürfen ihm alles vertraulich mitteilen, wofür wir ihm dankbar sind. Wir dürfen ihm unser Lob darbringen. Und wir dürfen ihm aber auch alle unsere Sorgen und unsere Nöte hinlegen. Alles das, was uns auf dem Herzen liegt und was uns bewegt. Auch alle Planungen, die anstehen, alle Termine. Erst neulich hat mich jemand morgens angerufen, wo ich noch kurz vor dem Gebet war und er wollte schon mit mir einen Termin ausmachen. Ich hatte dann halt kurzfristig zugesagt, ohne groß nachzudenken, ohne es dem Herrn hinzulegen und dafür zu beten. Interessant war, dieser Termin, der kam nicht zustande, obwohl es kein unwichtiger Termin war und ich ihn in meinen Kalender eingetragen hatte. Und da wurde es mir hinterher wieder bewusst, wenn der Herr sagt, ohne mich, da könnt ihr nichts tun, da kommt es nicht zustande. Also legen wir dem Herrn alles hin, bitte ihn um Leitung und Führung, Tag für Tag. Bleibe mit ihm auch tagsüber in innerlicher Verbindung. Jedoch ist es nicht nur die innere Verbundenheit, wenn er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, sondern wir müssen noch einen weiteren Aspekt sehen. Man kann auch viel in Verbindung mit dem Herrn sein, man kann auch viel beten und dennoch im Ungehorsam und in der Sünde verharren. Auch das ist möglich. Auch eine Variante. Auch wenn wir viel beten und viel Verbundenheit mit dem Herrn pflegen und doch in der Sünde verharren, was geschieht dann? Das ist eine Trennung zwischen uns und dem Herrn. Das ist etwas, was da nicht hineingehört in unsere Beziehung zum Herrn. Die enge Verbundenheit kann da nicht vorhanden sein. Nein, jede Sünde und jeder Ungehorsam bewirkt letztendlich Trennung zwischen uns und dem Herrn. Sprüche 25, Vers 9 sagt sogar, wer sein Ohr abwendet vom Hören aufs Gesetz, dessen Gebet ist sogar ein Gräuel vor dem Herrn. Hochinteressant. Es kommt also nicht nur darauf an, dass wir versuchen, viel zu beten und mit dem Herrn in Verbindung zu sein, sondern es kommt auch daran an, ob wir Sünde ablegen und ob wir im Gehorsam wandeln. Und nicht selten sind Kinder Gottes darin versucht oder geneigt, Gott auf ihren Willen herabzuziehen. Ja, Herr, ich will das so und so. Bitte mach doch du das so, weil ich das so will. Als ob sich Gott auf unseren Willen herabziehen ließe, so dass man eben nicht auf das Wort und den Willen Gottes eingeht, sondern man meint, dass Gott auf den eigenen Willen eingehen müsste. Natürlich weiß er auch um manche Wünsche, die wir haben, und kommt uns auch vielem nach, ohne dass wir es sogar denken. Aber liebe Geschwister, dass Gott sich auf unsere Ebene herabziehen lässt und uns letztendlich gehorsam wird, das ist ein großer Trugschluss. Und das führt auch zur Trennung zwischen dir und deinem Gott. Wir müssen es lernen, uns ihm und seinem Willen unterzuordnen. Und dann wird auch sein Segen fließen in unserem Leben. Sicherlich ist es ein maßgeblicher Lernprozess bei jedem von uns. Auch ich bin damit noch nicht fertig. Der Jesus sagt hier in Vers 7, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Das ist seine Verheißung. Und hier sehen wir es, wie wichtig es ist, in seinem Wort zu bleiben. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben. Also das ist unbedingt notwendig, in seinem Wort zu Hause zu sein. Wenn wir in seinem Wort bleiben und das natürlich auch zur Ausführung bringen, das heißt, ein Leben zu leben, das von ihm und von seinem Willen geprägt ist, nicht mehr ich, sondern er, dann wird es eine Freude sein, wie er Gebetserhörungen schenkt. Ich meine, wir sind ja ohnehin die Leute, die gekreuzigt und gestorben sind, laut der Schrift. Aber oft kommt unser altes Wesen wieder hervor. Wir leben wieder im Fleisch, meinen unser Ich hochzuhalten. Doch unser alter Mensch, das sollte eigentlich keine Befugnis mehr haben. Jesus hat sich um unsere Missetaten am Kreuz schlagen lassen. Er hat sich um deine und meine Missetaten am Kreuz dahingegeben und hat sein Blut vergossen, damit wir jetzt aus seiner Fülle heraus leben können, damit er uns beschenken kann, dass er seine Fülle in unserem Leben geben kann. Liebe Geschwister, es ist wirklich eine Freude, es ist eine große Freude. Und vielleicht habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht, wenn man es erleben darf, wenn der Herr Jesus ein Gebet nach dem anderen erhört. Manchmal ist es direkt wie Dominosteine, die sich einander reihen. Es ist eine Freude, das zu erleben. Das sind nicht nur lose Worte, die der Herr Jesus hier gibt, sondern man darf es wirklich auch erleben. Aber Vorsicht, wir können auch nicht immer sagen, dass der Herr sofort unser Gebet einlösen wird. Oder dass er sofort handeln wird. Und wenn es schon in seinem Willen ist. da müssen wir eben auch ihm die Souveränität überlassen und sagen, ja Herr, du machst es zu deiner Zeit. Aber ich glaube es, dass du es tust. Kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens die Frucht der Buße, zweitens Frucht bringen in Geduld und als dritten Punkt möchte ich noch über das Ziel sprechen. Das Ziel, bleibende Frucht, bleibende Frucht. Und hierbei müssen wir vielleicht uns am Ende dieser Predigt noch kurz hinterfragen, was meint der Herr Jesus überhaupt, wenn er von Frucht spricht? Viele Glaubensgeschwister meinen, dass Frucht eben nur darin zu sehen ist, wenn man Ungläubige zum Herrn führen kann, dass man darin Früchte sieht, wenn man andere Menschen zu Jesus führen kann. Eine wichtige Sache, eine sehr wichtige Sache. Doch wir täuschen uns, wenn wir meinen, das wäre die einzige Art von Frucht. Wir dürfen nur eine Sache niemals als Frucht eingrenzen, wenn wir sagen, ja, durch den oder den kommen mehrere Menschen zum Glauben. Denn der Herr gibt ja auch verschiedene Gaben, er gibt ja auch Evangelisten. Und Evangelisten erreichen eher jemanden wie andere Leute. Wir müssen vielmehr das Gesamtbild sehen. Was insgesamt aus dem Glaubensleben eines Menschen hervorgeht. Und nicht umsonst sagt Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Er kennt den Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Frucht ist es bereits schon ein Stück weit, wenn sich der Herr Jesus in deinem und meinem Leben verherrlichen kann, wenn er sichtbar wird. Wir können uns hierbei überhaupt nicht vergleichen, auch nicht als Glaubensgeschwister. Nicht jeder von uns hat die gleichen Gaben, nicht jeder von uns hat die gleiche Leistungsfähigkeit, nicht jeder von uns hat die gleichen Möglichkeiten. Innere Frucht kann aus unserem Leben hervorgehen, wenn wir es unserem Herrn Jesus erlauben, Jesus ähnliche Qualitäten hervorzubringen. Zum Beispiel die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Alles das, was der Heilige Geist aus unserem inneren Wesen hervorbringen möchte. Äußerlich wird unser Leben Frucht hervorbringen, wenn wir uns so verhalten, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wenn wir ein Zeugnis für ihn und zu seiner Ehre sein können. Gute Frucht kann auch aus Werken entstehen, die wir tun. Das kann sogar aus unserem Arbeitsplatz hervorgehen. Da, wo wir arbeiten, dass wir das im Herrn tun und auch dort ein Zeugnis für ihn sind. Oder das kann in der Familie, in der Kindererziehung sein. Wenn eine Mutter ihre Kinder im Herrn erzieht, das wird gute Frucht hervorbringen. An vielen anderen Dingen, die wir tun. Auch sagte der Apostel Paulus zu Titus, es sollen aber auch die Unsrigen lernen, sich guter Werke zu befleißigen, zur Befriedigung notwendiger Bedürfnisse. Warum? Damit sie nicht unfruchtbar seien. Einfach anhand guter Werke kann Frucht entstehen. Und wir müssen es immer auch sehen, dass wir sein Werk sind. Er hat uns geschaffen. Zu was? Zu guten Werken, nach Epheser 2, Vers 10. Und jeder, der von uns eine Rebe am Weinstock ist, der kann ein gewisses Maß an Frucht hervorbringen. Und ganz besonders sehen wir hier, dies auch hier im Johannesevangelium in Vers 9, wo er nochmals die Liebe anspricht. Die Liebe zu ihm, dem Herrn, und die Liebe auch untereinander, ein ganz maßgeblicher Faktor, wo er sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin, Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie auch ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Und hier in Vers 16 sagt es dann anschließend, dass ihr hingeht und eure Frucht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf das, was ihr irgend den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Auch ein Gebot für die Gemeinde. Auch aus der Liebe geht Frucht hervor. Unsere Fruchtbarkeit im Herrn sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Der Herr sagt, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet. Und er sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also es ist stets möglich, immer noch mehr Frucht für den Herrn hervorzubringen, wenn wir nur seine Voraussetzungen erfüllen. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Das Ziel unseres Herrn mit dir und mir ist es, dass aus uns viel Frucht hervorgeht und dass diese Frucht zu seiner Verherrlichung dient und dass es für uns auch eine ewige Frucht sein darf. Denn was durch den Herrn entstanden ist und was durch ihn gewirkt wurde, das wird in Ewigkeit bleiben. Darum halten wir an unseren drei Punkten fest. Bringe Früchte der Buße, bleibe dran in Geduld und sieh auf das Ziel, die bleibende Frucht in Ewigkeit. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken. Danken dir, dass du da bist. Danken dir, Herr, dass du dich uns immer wieder offenbarst. In der Größe, Herr, deines Wortes, in deinen Zusagen, in deinen Verheißungen, in deiner vollkommenen und vollständigen Liebe zu uns. Herr, und wir möchten dir danken, dass du, Herr, uns erwählt und gesetzt hast. Und wir müssen um Vergebung bitten, Herr, wo wir oft noch in unserem eigenen Sinn verharren, wo wir manches Mal noch eigene Wege gehen, wo wir von verschiedenen Dingen auch nicht loslassen wollen, möchten dich bitten, Herr, dass wir dir mehr und mehr Raum geben, dass du, Herr, durch uns wirken kannst und dass dein Name auch durch unser Leben verherrlicht wird. Dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich werfen, Herr, und uns auch dir und deinem Wort unterordnen. Hilf du, Herr, dass wir es von Neuem erkennen und begreifen. Und dass wir sehen dürfen, Herr, wie du Frucht entstehen lässt, in irgendwelchen Bereichen unseres Lebens, aber auch hier in der Gemeinde. Wir möchten dafür beten, Herr, dass dein Name verherrlicht werden darf und dass du Freude in uns haben kannst und wir uns wiederum in dir freuen dürfen. Wir danken dir, Herr, für diese große Liebe und für diese große Genugtuung, Herr, für die Fülle, die du darreichst. Wir preisen dich in dem Namen Jesu. Amen.